Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Quantenchemie. Herzlich willkommen zum Sommersemester. Sie hatten wahrscheinlich heute schon Veranstaltungen, aber ich gehöre immerhin zu den Ersten, die Sie begrüßen dürfen. Vielleicht gleich vorneweg, herzlichen Dank auch an das Team von Lecture Recording. Wir zeichnen auf und wir haben die üblichen Datenschutzhinweise für Sie. Sie sind nicht im Bild, Sie sind auch nicht im Ton. Das heißt, wenn Sie eine Frage stellen, wundern Sie sich nicht über meine merkwürdige Angewohnheit, zumindest gelegentlich daran zu denken, Ihre Frage nochmal zu wiederholen, damit im Stream eben ein gewisser Zusammenhang besteht. Sie können die Streams abrufen unter sowas wie Lecture Recording Uni Konstanz. Das finden Sie, glaube ich, ganz gut. Sie finden sie allerdings etwas zeitversetzt. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Ja, also streaming.uni-konstanz.de. Jawohl. Okay, und der Upload ist eben entweder am nächsten Tag oder vielleicht auch schon nachmittags am Tag der Vorlesung. Und natürlich ist die Idee die, dass Sie sehr, sehr gerne frei entscheiden können, ob Sie hierher kommen möchten, das Ganze im Hörsaal live miterleben wollen, ob Sie sich das lieber zu Hause angucken oder vielleicht auch komplett darauf verzichten und einfach lieber ein Buch lesen. Also das ist alles ganz, ganz bei Ihnen. Ich dachte mir, Ich beginne vielleicht mal mit einer kurzen Vorstellung meiner Person, damit Sie ungefähr wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich würde dann gerne auch ein bisschen was über Sie erfahren. Dann können wir über Inhalte sprechen heute und dann würde ich Ihnen noch ein paar organisatorische Hinweise geben. Was Sie hier im Bild schon sehen, ist, dass ich neben der großen Ehre, hier mit Ihnen eine Vorlesung gestalten zu dürfen, auch eine Arbeitsgruppe in der physikalischen Chemie leite, eine großartige Gruppe hochtalentierter junger Menschen, die ja eben tatsächlich nicht in der Quantenchemie arbeiten. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bin Experimentator, ich arbeite mit Methoden der magnetischen Resonanzspektroskopie, tatsächlich zur Spektroskopie komplexer Systeme, ein ja, sehr weit gefasster Begriff. Damit meinen wir, wir versuchen beispielsweise Methoden zu entwickeln, mit denen wir die Konformation von Proteinen direkt in der Zelle aufklären können. Das wäre sowas, was wir als komplexes System bezeichnen. Und unsere Gruppe ist ein ziemlich bunt gemischter Haufen. Chemiker, Physikerinnen, Biologin, Medizinphysiker, Life-Scientisten, Biochemiker, Medizinphysiker. Also ist alles dabei. Und ich glaube, die Stärke der Gruppe liegt darin, dass wir so viele verschiedene Expertisen gut kombinieren. Aber, und das ist mir wirklich wichtig, wir machen keine, stimmt das ganz? Wir machen fast keine quantenchemischen Rechnungen, sondern die Idee ist, dass ich hier als Experimentator bei Ihnen sein darf, um Ihnen eine Art angewandte Version der Quantenchemie zu liefern. Dazu gleich mehr. Wenn ich Ihnen Folien zeige, dann sind diese Folien fast alle aus diesem Lehrbuch, Engel und Reed, Physikalische Chemie. Und ich werde Ihnen nachher auch noch ein paar andere Bücher empfehlen, aber das ist eines, was ich Ihnen empfehlen kann. Das sollte in der Bibliothek zur Verfügung stehen, das sollte auch als E-Book zur Verfügung stehen, wenn Sie Probleme mit der Erreichbarkeit oder Verfügbarkeit der Printausgaben haben. Dann lassen Sie mich bitte wissen, dann würden wir noch welche kaufen. Da kommen die Abbildungen her. Und ich würde jetzt gerne vielleicht kurz motivieren, warum diese Vorlesung Quantenchemie und Ihnen vielleicht an dieser Stelle sagen, dass es sich wahrscheinlich um die intellektuell anspruchsvollste Veranstaltung Ihres Studiums handelt. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir beschreiben Phänomene, die mit dem gesunden Menschenverstand nicht zu erklären sind. Warum ist das so? Weil Ihr gesunder Menschenverstand, seit Sie, weiß nicht, krabbeln können, darauf trainiert ist, dass Sie mit klassischen Objekten zu tun haben. Wenn Sie so ein Stückchen Kreide nehmen, dann fällt es runter, Sie können seine Bahn verfolgen. Wenn Sie das durch so ein Fenster werfen, dann ist es entweder durch das Fenster durchgegangen oder nicht. Das sind alles ganz typische klassische Beobachtungen. Und diese klassischen Beobachtungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn sie mit quantenmechanischen Objekten zu tun haben. Und quantenmechanische Objekte sind beispielsweise all das, was sie zum Atomaufbau brauchen. oder auch zum Molekülaufbau. Und da Sie sich irgendwas rausgesucht haben für Ihr Studium, was mit Atomen und Molekülen zu tun hat, ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie sich beispielsweise Elektronen in einem Molekül verhalten. Und das tun Sie eben quantenmechanisch. Und das können Sie nicht mit Ihrer Alltagserfahrung in Einklang bringen. Ich würde Ihnen dazu gerne, glaube ich, zwei oder drei Beispiele zeigen. Das erste Experiment, dieses hier, ohne in irgendein Detail gehen zu wollen, ist das, für das Einstein den Nobelpreis bekommen hat. Es ist der Fotoeffekt. Nochmal, Sie brauchen überhaupt gar keine Details mitnehmen. Ich erzähle es nur der Vollständigkeit halber, dass hier Licht auf eine Metallplatte trifft und aus dieser Metallplatte Elektronen herausgeschlagen werden. Und wenn man dieses Experiment ordentlich durchführt, dann kann man zeigen, dass sich das Licht verhält wie ein Strahl aus Teilchen. Das haben Sie auch schon gehört, diese Teilchen kann man Photonen nennen. Die haben, jedes Photon hat eine wohl definierte Energie und jedes Photon schlägt ein solches Elektron raus, wenn denn die Energie ausreichend ist. Und dieses Experiment ist deswegen so verblüffend, weil Sie auch Experimente machen können, mit denen Sie belegen können, dass Licht sich verhält wie eine Welle. Das sehen Sie hier, das ist so eine typische Interferenzgeschichte. Ja, Sie kennen das, wenn Sie Licht durch einen Spalt fallen lassen, dann gibt es eben Richtungen, unter denen Sie eine destruktive Interferenz haben oder eine konstruktive Interferenz. Sie sehen dann auf dem Schirm Maxima und Minima, das sollten Sie irgendwie in Physik wahrscheinlich gemacht haben. Ich sehe kein enthusiastisches Nicken, aber Nicken. Das ist etwas, was man als Welle-Teilchen-Dualismus versteht. Sie können Experimente machen, diese Experimente zeigen, Licht verhält sich wie Teilchen, oder Sie können Experimente machen, Licht verhält sich wie Wellen. Und das Ganze wird eben vielleicht noch verblüffender, wenn Sie sich angucken, dass Sie Interferenzexperimente machen können an einem Einzelspalt, so wie hier. Sie können das auch an einem Doppelspalt machen. So wie hier, dann sehen Sie eben hier diese Interferenzmuster und das Verblüffende ist eben, das bekommen Sie auch, wenn Sie das mit quantenmechanischen Teilchen machen, also beispielsweise mit Elektronen. Und das ist wirklich verblüffend, weil Sie, also Sie sehen hier zum einen auf dem Schirm die Einschläge einzelner solcher Teilchen, also Elektronen, und Sie sehen eben, da kriegen Sie so ein Beugungsmuster hin mit Maxima und Minima dazwischen. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird es sehr, sehr spannend, weil es zum Beispiel bedeutet, dass wenn Sie annehmen würden, dass klassisch ein Teilchen durch eine dieser beiden Spalte hier fliegt, es davon Kenntnis haben muss, ob der andere Spalt geöffnet ist oder nicht. Denn nur dann kann sich das einzelne Teilchen so verhalten, dass es nachher in der Summe weiß, ob es so, sich so bewegen muss, dass es ein Interferenzmuster für einen Doppelspalt oder für einen Einzelspalt abbildet. Und das ist zum Beispiel etwas, was Sie klassisch nicht erklären können. Also, warum sage ich, dass die Vorlesung die intellektuell anspruchsvollste Ihres Studiums ist? Weil Sie eben zum einen an die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft kommen und zum zweiten, und das wird Sie vermutlich ein bisschen wurmen, man sehr, sehr gute quantenmechanische Vorhersagen machen kann, wenn man sich auf die Mathematik einlässt, die hinter diesen Modellen stehen. Also wir werden relativ aufwendige Rechnungen durchführen, um solche Dinge beschreiben zu können. Und für Sie ist eine große Schwierigkeit in dieser Vorlesung, und ich versuche da mit Ihnen auch im Austausch zu bleiben, dass Sie zwei Dinge gleichzeitig machen müssen. Sie müssen zum einen versuchen, den inhaltlichen roten Faden zu behalten. Also was sollen diese Formeln da? Und zum anderen aber auch den mathematischen roten Faden beibehalten. Also wie kommt man eigentlich jetzt von Zeile 3 auf Zeile 4? Und ein typischer Fehler ist, dass man sich entweder nur auf das eine oder nur auf das andere konzentriert und dann in Schwierigkeiten gerät. Also Sie müssten sozusagen mit zwei Bällen jonglieren, wenn man so formulieren will. Vielleicht noch zum Abschluss, warum heißt das Ganze eigentlich Quantenchemie? Das sehen Sie hier. Hier ist gezeigt, dass man Licht aus einer Wasserstoffentladungslampe durch ein sogenanntes dispergierendes Element, das könnte zum Beispiel ein Prisma sein, in seine spektralen Bestandteile aufteilt und feststellt, dass man nur ganz bestimmte Spektrallinien findet. Das ist etwas, was man klassisch auch nicht erklären kann, aber es bedeutet in der weiteren Schlussfolgerung, dass ein Atom oder ein Molekül nur auf ganz bestimmte Energieniveaus angeregt werden kann. Es kann nicht jede beliebige Energie haben, sondern eben nur diskrete, voraussagbare Energiestufen. Man hat in dem Zusammenhang auch den Begriff Quantensprung vielleicht schon mal gehört. Und wenn Sie vielleicht unsere Wissenschaftsministerin davon reden hören, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein Quantensprung ist, dann ist das vermutlich ein Missverständnis. Denn ein Quantensprung ist tatsächlich kein besonders großer Sprung, sondern es ist tatsächlich der kleinstmögliche Sprung, der überhaupt nur denkbar ist. Auch das ist etwas, womit wir uns hier beschäftigen werden. Ich würde Ihnen jetzt sowas wie einen Fahrplan für dieses Semester geben, dass Sie etwas haben, an dem Sie sich entlanghangeln können, wo wir diese Thematik, die ich Ihnen gerade versucht habe, näher zu bringen, in Kapitel aufgliedern, damit Sie da wissen, wo wir stehen. Wir gliedern die Vorlesung in drei große Abschnitte. Und der Abschnitt 1, haben Sie sonst auch Veranstaltungen in diesem Raum? Nein. Die Tafeln sind etwas gewöhnungsbedürftig. Der Abschnitt 1 ist nicht besonders fantasievoll mit einer Überschrift wie Grundlagen versehen. Und da kommen wir schon zu einem didaktischen Problem meinerseits. Ich muss Ihnen am Anfang sehr, sehr viele Grundlagen beibringen, von denen Sie nicht unmittelbar erkennen, was das mit Chemie zu tun haben soll. Und ich werbe hier sozusagen um Ihr Vertrauen. Glauben Sie mir, dass wir nicht ein winziges bisschen mehr machen, als das, was wir wirklich brauchen. Wir machen keinen Schnickschnack, wir machen keine Sudokus, sondern wir machen genau die Dinge, die Sie brauchen, um, vielleicht kann man sie so packen, zum krönten Abschluss dieser Veranstaltung zu verstehen, wie chemische Bindungen funktionieren, die man übrigens nur quantenmechanisch erklären kann. Und ich kann einfach nur darum bitten, glauben Sie mir, dass wir das, was wir da machen, brauchen werden. Und das Kapitel 1 fordert Ihr Vertrauen gleich nochmal heraus. Kapitel 1 beschäftigt sich nämlich mit klassischen Wellen. Also es geht darum, was passiert, wenn beispielsweise zwei Boote über den Bodensee fahren und deren Wellen anfangen, sich zu überlagern. Was entstehen da für Muster und solche Dinge? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat eine Vorlesung von Quantenchemie zu tun mit klassischen Wellen? Naja, Sie ahnen es schon, das hat was mit dem Welle-Teilchen-Dualismus zu tun. Also wenn wir sagen, dass sich Elektronen wie Wellen verhalten, dann wäre es natürlich auch ganz klug zu wissen, wie verhalten sich denn Wellen. Und genau das würden wir in diesem Kapitel besprechen. Kapitel 2 trägt den Namen der wichtigsten Gleichung, die wir in dieser Veranstaltung kennenlernen werden, die Schrödinger-Gleichung. Kapitel 3 wird ein bisschen mathematischer. Es heißt Operatortheorie. Kapitel 4 sind Postulate. Vielleicht kann ich dazu noch ein bisschen was sagen. Diese Postulate sind inzwischen ungefähr 100 Jahre alt. Sie bilden ein Konstrukt einer Theorie, nämlich der Quantenmechanik oder der Quantenchemie, von der wir sicher wissen, dass sie falsch ist. Weil, wenn sie richtig wäre, wir damit beschreiben könnten, wie sich zum Beispiel Galaxien verhalten. Das können wir aber nicht. Was Sie brauchen zu beschreiben der Galaxien, ist die Relativitätstheorie. Von der wir übrigens auch wissen, dass sie sicher falsch ist, weil sie mit der Relativitätstheorie nicht das Verhalten von Elektronen beschreiben können. Und wenn Sie jetzt hören, dass irgendwelche Menschen auf der Suche nach der Weltformel sind, dann ist genau das gemeint. Man sucht eine übergreifende Theorie, mit der es gelingt, sowohl das Verhalten von sehr kleinen als auch von sehr großen Dingen zu beschreiben. Und bisher hat man diese Theorie aber noch nicht. In dem Moment, in dem man sie hat, wird man wahrscheinlich die Lehrpläne an unserer schönen Universität ziemlich umstricken müssen. Aber da sind wir momentan noch nicht. Also haben wir eine Theorie, die Quantenchemie, von der wir wissen, sie gilt für kleine Teilchen. Und wenn man sich an diese Postulate hält, kann man alle möglichen Experimente, die man mit Atomkernen, Elektronen, Molekülen macht, sehr, sehr präzise vorhersagen. Und deswegen ist es für Sie sinnvoll, diese Theorien, diese Postulate zu kennen. Und was Sie direkt daraus ableiten können, das haben Sie sicher auch in der Schule schon besprochen, ist eine Besonderheit. Das ist die Heisenbergsche Unschärferelation. So, und bis hierhin ist von Chemie noch überhaupt gar keine Rede gewesen. Damit werden wir uns aber im Wesentlichen diesen Monat beschäftigen. Und dann kommen wir zu Kapitel 2. Und jetzt könnten Sie hoffen, dass wir zu chemischen Systemen gehen. Das wird aber nicht so sein, sondern wir werden zu Modellsystemen gehen. Und diese Modellsysteme tragen klangvolle Namen wie das freie Teilchen. Ein freies Teilchen ist frei, aber auch sehr einsam. Es würde bedeuten, es wäre das einzige Teilchen im Universum. Sie sehen, es ist didaktisch ziemlich reduziert. Tatsächlich wäre ein einzelnes Teilchen im Universum für uns noch zu kompliziert für den Einstieg. Deswegen gehen wir erstmal von einem eindimensionalen Universum aus und beschreiben ein einzelnes Teilchen in einem eindimensionalen Universum. Sie sehen schon, das ist einfach wichtig, dass wir da so ein bisschen reinkommen. Wir haben dann böse Dinge vor mit dem Teilchen. Wir sperren es ein. Wir nennen da das Modell Teilchen im Kasten. Und jetzt geht es schon Richtung Chemie. Wenn Sie zum Beispiel an ein konjugiertes Pi-System eines Farbstoffs denken, auf dem sich ein Elektron bewegen kann, dann können Sie das sehr, sehr gut beschreiben über ein solches Teilchen im Kastenmodell. Und meine Kinder sind immer sehr, sehr interessiert daran, was in meinen Klausuren so drankommt. Und ich habe Ihnen einmal gesagt, dass wir in einer Klausur ausrechnen wollten, was für eine Farbe eine Karotte hat. Und seitdem haben Sie, glaube ich, den Glauben an das deutsche Universitätssystem verloren. Da kommt eben genau dieses Teilchen im Kasten ins Spiel. Da gibt es eben ja, einen orangen Farbstoff. Ich schreibe mal ein bisschen auf, was wir da machen, dass Sie die Kapitelliste vollständig haben. Wir haben sechstens das freie Teilchen, siebtens das Teilchen im Kasten, dann haben wir achtens den starren Rotator, und neuntens den harmonischen Oszillator. So, diese Modellsysteme können wir erstmal frei von jeglicher Chemie halten, aber Sie ahnen schon, dass man diese Modellsysteme nachher hervorragend nutzen kann, um auch Moleküle zu beschreiben. Also das Teilchen im Kasten, Elektronen, die sich irgendwie in einem definierten Raum bewegen können, der starre Rotator, da kann es zum Beispiel darum gehen, wie ein Molekül rotieren kann. Es kann aber auch um andere Drehimpulse gehen, und zwar kennen Sie die Spins von Kernspin und Elektronenspin. Dafür ist dieses Modellsystem starrer Rotator so wichtig. Harmonischer Oszillator wäre zum Beispiel eine Schaukel, die Sie nicht allzu weit auslenken. Das wäre etwas, was harmonisch oszilliert. Und ganz, ganz ähnlich sind zum Beispiel Molekülschwingungen zu sehen. Auch eine Möglichkeit, wie ein Molekül Energie aufnehmen kann. Und das werden wir dann hier gut vorbereitet haben. Und dann endlich kommen wir in Abschnitt 3 zu Atomen und Moleküle. Und auch hier beginnen wir natürlich didaktisch reduziert. Falls Sie irgendwann mal in einer Masterprüfung gefragt werden sollten in der physikalischen Chemie, was denn Ihr Lieblingsatom ist, gibt es nur eine einzige Antwort. Es ist das Wasserstoffatom. Das ist tatsächlich etwas, was wir noch gut berechnen können, weil wir ein überschaubares System haben mit einem Atomkern und einem Elektron. Das können wir gut beschreiben. Kapitel 11 ist dann das Heliumatom. Hier ist es schon schwieriger, wie im wahren Leben, das Drei-Körper-Problem lässt sich analytisch nicht mehr lösen, sondern da brauchen Sie dann schon Näherungsverfahren. Und das kann man an diesem Heliumatom sehr gut zeigen. Wir werden dann unter 12. zusammenfassend mehr Elektronenatome, also alles, was danach kommt. Und dann haben wir als Kapitel 13 noch die chemische Bindung. Wenn Sie gefragt werden, was ist Ihr Lieblingsmolekül, dann könnten Sie versucht sein zu sagen, es ist das H2-Molekül. Das wäre allerdings noch zu komplex. Wir wählen deswegen das H2-Plus-Molekül. Um nochmal ein Teilchen weniger zu haben. Also ich schreibe mal hier auf, hier sprechen wir dann über chemische Bindung. So, wie passt das Ganze in überhaupt das PC-Curriculum rein? An der Stelle würde ich vielleicht mal anfangen zu fragen, mit dem ich es eigentlich zu tun habe. Wer studiert denn von Ihnen Chemie? Okay, das sind ziemlich viele. Ist auch jemand hier mit Nanoscience? Immerhin. Und jetzt haben sich, glaube ich, tatsächlich alle gemeldet. Oder habe ich noch irgendjemanden? Also manchmal verirren sich auch Lehramtsstudierende hierher. Nämlich diejenigen Lehramtsstudierenden, die einen Fokus auf physikalische Chemie legen wollen. Das sind in aller Regel nicht allzu viele. In diesem Semester scheint es null zu sein. Prima. Und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen eine gemeine Frage, aber ist denn von Ihnen jemand nicht im zweiten Fachsemester? Sie? Und Sie? Haben Sie im Blick, nach welcher Studienordnung Sie studieren? Und da könnte es sein, dass Sie eine physikalische Chemie 1-Klausur brauchen. Ist das richtig? Nein. Sie? Okay. Kann nie schaden. Vielleicht könnten Sie irgendwann in den nächsten Wochen mir dazu nochmal eine E-Mail schicken, dass wir das sauber eintüten. Weil, also Sie wissen ja, Sie sind ja der erste Jahrgang, der nach einer neuen Studienordnung studiert und wir müssen da ein bisschen gucken, dass wir alle möglichen Härten abmildern, falls jemand überlappend in die verschiedenen Veranstaltungen reinkommt. Also jetzt erstmal auf jeden Fall prima. Wir müssen nachher nur gucken, dass wir keinen formalen Fehler machen, wenn es dann um Benotung und sowas geht, dass dann das Richtige sozusagen eingetragen wird. Kommt jemand von Ihnen von irgendwoher, was mehr als 100 Kilometer von Konstanz entfernt ist? Okay, das ist überraschend. Vielen Dank. Also in der Hochschulpolitik spricht man ja gerne vom Waschmaschinenradius, der dann eben erreicht ist, wenn ich von Studienort noch am Wochenende nach Hause fahren kann zum Wäschewaschen. Und tatsächlich sind ungefähr 80% der Gesamtstudierenden der Universität Konstanz innerhalb dieses Waschmaschinenradius, was übrigens jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Uni Konstanz ist, das ist typisch für die deutsche Universitätslandschaft. Sie sind offensichtlich von weiter her gekommen. Ist irgendjemand hier wegen des Schwerpunkts am Fachbereich Chemie molekulare Materialien? Hat jemand das, ist da jemand besonders interessiert? Na gut, wenn Sie Nanoscience studieren, vermutlich ist es so. Und ist jemand hier wegen des Schwerpunkts chemische Biologie? War das entscheidend für Ihre Studienortwahl? Hat sich jemand aufgrund des Wassersportgeländes für die Unicorns entschieden? Okay. Also tatsächlich ist die Uni Konstanz ziemlich stark in den Bereichen chemische Biologie und molekulare Materialwissenschaften. Und was Sie auch einfach merken an den Leuten, die Ihnen gegenüberstehen, was Sie auch an den Kursen im Master sehen werden und so weiter. Ich wollte einfach ein bisschen erzählen, wie sich diese Inhalte hier einfügen in so ein Gesamtkonzept physikalische Chemie. Der klassische Chemiestudiengang in Deutschland beginnt eigentlich in der physikalischen Chemie mit phänomenologischer Thermodynamik. Also die Dampfmaschine zum Beispiel. Oder, also Sie merken, ich mache mich ein bisschen lustig, das ist gemein. Oder was passiert, wenn man Luft in einer Luftpumpe zusammendrückt? Wird sie warm oder kalt oder bleibt die Temperatur konstant? Das sind so Fragen, die man damit angehen kann. Und wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie wir in Konstanz unseren Studiengang aufbauen wollen und haben gesagt, dass sehr, sehr viele der Abiturientinnen und Abiturienten nicht besonders gut vorhersagen können, ob die Luft in der Luftpumpe nun wärmer oder kälter wird, wenn man sie zusammenpresst. Aber viele, viele haben ein relativ gutes Verständnis dafür, dass ein Gas aus Teilchen besteht. Und das war eine der Grundüberlegung, die uns dazu gebracht hat, dass wir eben ihr physikalisches Chemie-Curriculum beginnen möchten mit der Quantenmechanik, wo wir uns mit den Teilchen beschäftigen. Und das doppeln wir eben, indem wir auch eine phänomenologische Thermodynamik unterrichten. Und das Ganze gipfelt dann in dem, was Sie als statistische Thermodynamik schon mal irgendwo im Studienplan gesehen haben, wo wir nämlich versuchen, mit den Dingen, die wir hier für ein einzelnes Molekül, ausrechnen, dass wir dann, wenn wir Statistik anwenden, zu sehr, sehr vielen Molekülen kommen, Vorhersagen machen können, wie sich das Gesamtensemble verhalten wird. Das Ganze unterfüttern wir auch mit Praktika. In den Praktika gibt es zwei Zielrichtungen. Das eine ist, dass Sie die Phänomene, von denen wir hier sprechen, dass Sie die mal, vielleicht etwas euphemistisch erleben können im Labor. Und zum anderen aber auch, dass Sie eben die Skills bekommen, was Messtechnik und sowas angeht. Das decken wir in den Praktika ab. Ja, und damit haben wir eigentlich ein schönes physikalisches Chemie-Curriculum, was man vielleicht an der Stelle einfach sagen kann. Es gibt Leute, denen liegt diese physikalische Chemie mehr, anderen liegt sie weniger. Sie werden einfach nicht drum herum kommen. Also wenn Sie wissenschaftlich in irgendeiner Arbeitsgruppe, in der organischen Synthese arbeiten, werden Sie heutzutage nicht mehr damit weiterkommen, dass Sie dann beschreiben, dass es irgendwie einen stechenden Geruch oder eine rötliche Färbung gegeben hat oder sowas, sondern da werden Sie Fakten liefern müssen über das, was Sie da synthetisiert haben. Und dazu brauchen Sie die physikalische Chemie und dazu eben hier der Start in der Bachelor-Grundvorlesung. Vielleicht noch ein Hinweis, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir machen nichts Abgedrehtes. All das, was Sie in dieser Vorlesung hier hören können, können Sie auch in allen Standardlehrbüchern der physikalischen Chemie nachlesen. Wenn Sie also eher zu dem Lerntyp zählen, dass Sie was lesen wollen, dann machen Sie das. Ich würde Ihnen empfehlen, gucken Sie sich mal 3, 4 Standardlehrbücher an. Ich schreibe gleich welche auf. Suchen Sie sich eins aus, was Sie schön finden und dann nehmen Sie das. Das steht überall das Gleiche drin. Ja, einmal sind die Bilder bunt, einmal stehen mehr Formeln drin, aber es ist alles inhaltlich genau das Gleiche. Gut, das wäre es, glaube ich, inhaltlich. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt Organisatorisches besprechen. Und dazu finden Sie all das, was ich Ihnen jetzt sage, auch nochmal schriftlich zusammengefasst auf unserer Lehr- und Lernplattform ILIAS, zu der Sie sich anmelden können. Das haben Sie vielleicht auch schon getan. Wenn Sie noch nicht, dann sollten Sie das tun. Und dort ist erklärt, dass diese Veranstaltung aus 2 Vorlesungen besteht. Offensichtlich haben Sie schon irgendwie herausgefunden, dass die Vorlesung montags um 11.45 Uhr hier ist. Und es gibt noch eine weitere Vorlesung in der Woche, die ist freitags, ich glaube auch um 11.45 Uhr, dann in G300 und dann einstündig. Das Ganze wird flankiert durch Übungen. Wir veröffentlichen jeweils montags, also beispielsweise auch heute, um 11.30 Uhr über ILIAS ein Übungsblatt. Dieses Übungsblatt können Sie bearbeiten und können dann eine Woche später, also montags um 11.30 Uhr, wenn Sie möchten, Ihre Lösungen als eine PDF-Datei hochladen. Wir bieten Ihnen an, dass wir das korrigieren. Und wenn Sie mindestens 60% der Punkte aus den Übungsblättern bekommen, dann kriegen Sie für unsere Klausur, in der Sie 100 Punkte erreichen können, 5 Bonuspunkte angerechnet. Warum machen wir das? Wir haben die Veranstaltung, weil sie eben ziemlich herausfordernd ist, sehr, sehr intensiv begleiten lassen durch sowohl Didaktikerin von der Universität Freiburg als auch von einer Instructional Designerin hier. Und eine Sache, die Sie ungern hören, aber die ich Ihnen trotzdem gerne sage, ist die folgende. Sie werden für diese Veranstaltung viel Zeit investieren müssen. Es gibt vielleicht unter Ihnen ein, zwei Genies, die sich das hier bei mir anhören und dann haben Sie das alles verstanden. Aber in aller Regel wird es nicht so sein. Und Lernen ist etwas, das in Ihrem Kopf stattfindet. Und das braucht einfach Zeit. Und es ist ganz, ganz sicher so, dass diese Zeit, die Sie hier sind, nicht ausreichen wird. Jetzt weiß ich auch, dass die Zeit bei Ihnen knapp ist, weil Sie noch viele, viele andere Dinge bewältigen müssen. Und deswegen war eine der wichtigsten Fragen an die Didaktikerin: Wie können wir es schaffen, dass Sie in möglichst kurzer Zeit möglichst viel lernen? Und darauf gibt es eine für Sie unangenehme Antwort. Die Antwort ist nämlich ganz klar: Sie können etwa 45-50% der Lernzeit einsparen, wenn Sie semesterbegleitend lernen. Und das hat man damals mir im Studium auch gesagt, das hat mich damals auch nicht interessiert. Und natürlich habe ich irgendwie angefangen, vor der Klausur zu lernen. Vielleicht gibt es aber bei Ihnen welche, die sich darauf einlassen wollen. Wir versuchen Sie dahin zu leiten, indem wir zum Beispiel diese Übungsblattlösung haben. Indem wir von Ihnen jede Woche erwarten, dass Sie diese Übungsblätter lösen. Sie sehen, wir verlangen nur ganz wenig Punkte, 60%. Wir wollen nämlich nicht, dass Sie eine perfekte Lösung irgendwo abschreiben. Davon haben Sie nichts, davon habe ich nichts. Sondern wir wollen, dass Sie sich mit diesem Kram auseinandersetzen. Und wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht schlimm. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie das mit einem Finger schnippen können. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu dem, was Sie sonst gewohnt sind. Sie gehören natürlich irgendwie zu irgendwelchen Eliten. Ja? Also Sie waren in der Grundschule sehr gut, Sie waren im Gymnasium wahrscheinlich ziemlich gut, Sie sind jetzt hier immer noch da, also scheinen Sie auch hier nicht so schlecht gewesen zu sein und so weiter. Sie werden hier mit Ihrem vielleicht antrainierten Lernstil nicht weiterkommen, sondern Sie müssen Zeit investieren, Sie werden Dinge nicht sofort verstehen und ja, das ist etwas, was für Sie vielleicht neu ist und was wir unterstützen wollen durch diese Übungsblattstruktur. Das Streaming gehört auch dazu. Wenn ich irgendwas sage, werden Sie es unter Umständen nicht sofort verstanden haben und vielleicht hilft es Ihnen einfach, nochmal entscheidende Stellen nochmal nachzuhören. Und von mir aus auch ja in eineinhalbfacher Geschwindigkeit die Veranstaltung nochmal anzuschauen. Gut, also Übungsblätter. 11.30 Uhr abgreifen, 11.30 Uhr wieder hochladen. Besprechen die Übungsaufgaben in Übungsgruppen. Es sind zwei Übungsgruppen, die finden statt, wenn ich es richtig weiß, mittwochs morgens, 8.15 Uhr. Und bitte melden Sie sich über Elias bei diesen Übungsgruppen an. Wir teilen sie im Wesentlichen in zwei Hälften, damit die Gruppe kleiner wird, damit Sie mehr diskutieren können. Dann gehört zu den häufigsten Fragen, die mir in der ersten Veranstaltung gestellt werden, gibt es ein Skript? Und die Antwort lautet, nein, es gibt kein Skript. Und auch dafür gibt es gute Gründe. Wir machen nichts Außergewöhnliches. Die besten Skripte, die auf dem Markt zu finden sind, sind die Lehrbücher, die Sie in der Bibliothek oder online auch finden können. Wenn Sie ein Skript von mir bekämen, wäre das sicher schlechter. Deswegen kein Skript, aber der Hinweis auf Literatur. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal kurz ein paar Beispiele zu nennen. Es sind Lehrbücher, die heißen alle physikalische Chemie, nur die Autoren ändern sich. Also PC Und da gibt es zum einen Engel und Reed. Das ist im Original auf Englisch zu bekommen. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Die erste Auflage der deutschen Übersetzung ist katastrophal schlecht. Da sind unglaublich viele Fehler drin. Und zwar nicht nur so, dass man sagt, es ist ein Rechtschreibfehler, sondern da sind Formeln falsch und unvollständig. Da würde ich Ihnen empfehlen, nehmen Sie nicht die erste Auflage der deutschen Übersetzung. Dann gibt es ein Lehrbuch von Atkins. Auch das heißt physikalische Chemie. Ich finde den Engel Reed ganz hübsch, weil er einfach bunter ist und vielleicht schönere Abbildungen hat, aber inhaltlich bei Atkins auch kein Problem. Oder ein anderes ist physikalische Chemie von Wedler und Freund. Auch das können Sie sich angucken. Wir haben Ihnen auf Elias diese Bücher auch verlinkt als E-Books. Also wenn Sie lieber am Rechner lesen, ist das auch prima. Dann muss ich noch über die Klausur sprechen. Bitte beachten Sie, wenn Sie an der Klausur teilnehmen möchten, müssen Sie sich dafür anmelden. Ich bin damit ein bisschen unglücklich und habe versucht, den Fachbereich davon zu überzeugen, dass man sich nicht anmelden muss. Der Fachbereich möchte diesen Schritt aber nicht gehen. Und ich bin es einfach furchtbar leid, wenn Sie mir nachher irgendwelche Geschichten erzählen, warum Ihre Anmeldung nicht funktioniert hat. Bitte melden Sie sich einfach an, dann gibt es da keine Schwierigkeiten. Die Klausuren finden statt am Montag, den 5.8. um 8.30 Uhr und am Mittwoch, den 2.10. Auch um 8.30 Uhr. In diesen Klausuren dürfen Sie mitnehmen, wenn Sie möchten, als Hilfsmittel ein handbeschriebenes Blatt, also ein Blatt DIN A4, zwei Seiten, Vorder- und Rückseiten nämlich, auf die Sie sich irgendwelche Dinge notieren können, die Sie nicht auswendig lernen möchten. Ansonsten brauchen Sie keine weiteren Hilfsmittel. Sie brauchen insbesondere keinen Taschenrechner, weil wir einfach nicht mit Zahlenwerten arbeiten. Damit Sie ein Gespür haben, was könnte in so einer Klausur drankommen, möchte ich Ihnen gerne sagen, dass die Klausur sehr ähnlich ist zu den Übungsaufgaben, die wir Ihnen geben, aber mit zwei Unterschieden. Erstens, die Klausuraufgaben sind viel, viel kürzer in der Rechnung. Also Sie bekommen bei uns Übungsaufgaben, wo Sie vielleicht auch mal, ich weiß nicht, drei Seiten rechnen müssen. Das wird natürlich in der Klausur viel, viel weniger sein. Und wir nehmen in den Übungsaufgaben Zahlenwerte, damit Sie wissen, ob die Karotte orange oder grün ist. Und dann brauchen Sie einen Taschenrechner. Aber das würden wir eben in der Klausur ohne Zahlenwerte machen. Damit Sie, also ich habe nichts davon zu überprüfen, ob Sie irgendwie 12 Stellen hinter dem Komma exakt eintippen können. Das vermute ich, dass Sie das können und braucht es deswegen nicht mehr zu prüfen. Dann vielleicht noch eine Abschätzung zum Arbeitsaufwand. Sie bekommen für diese Veranstaltung 7 ECTS. Entspricht das auch Ihren Informationen? Ich glaube ja. Ja, 7 ECTS. Das entspricht ungefähr 14 Semesterwochenstunden. Sie sehen, dass von diesen 14 Semesterwochenstunden drei Stunden, der Jargon ist da ganz liebevoll, sogenannte Kontaktstunden in der Vorlesung sind. Aber also das ist der Kontakt, der damit gemeint ist. Und Sie haben außerdem noch zwei Kontaktstunden in den Übungen. Das heißt, Sie haben von diesen 14 Semesterwochenstunden haben Sie 5 als Kontaktstunde, der Rest ist Selbststudium. Das heißt, wenn Sie irgendwie sagen, Sie wollen eine intensive Lernzeit vor der Klausur einbauen, dann würde ich mal vermuten, müssten Sie über das Semester wahrscheinlich sowas wie 5 Semesterwochenstunden an Selbststudium einplanen. Und das wäre einer von zwei Tipps. Ja. Planen Sie diese Zeit im Stundenplan ein. wann Sie diese 5 SWS Selbststudium unterbringen. Und, das ist der zweite Tipp, machen Sie das nicht alleine. Suchen Sie sich irgendwelche Leute, die mit Ihnen studieren und machen das zu zweit. Das gibt erstens Freundschaften fürs Leben und zweitens ein deutlich effizienteres Lernen. Wir haben auch keine Schwierigkeiten damit, wenn Sie gemeinsam Lösungen für die Übungsaufgaben erarbeiten. Gut, jetzt habe ich sehr, sehr lange monologisiert. Ich hoffe sehr, dass Sie Fragen haben. Was sollten wir besprechen? Das ist korrekt. Das ist eine 3-Semesterwochenstunden-Veranstaltung. Wir sagen immer lässig, das ist eine 3+2-Veranstaltung. Damit ist gemeint, wir haben 3 Semesterwochenstunden Vorlesung, 2 Semesterwochenstunden Übung. Die Credits, die Sie bekommen, geben aber den sogenannten Workload an. Das heißt, wir schätzen ab, was Sie als durchschnittlich begabter Student oder Studentin an Arbeitszeit reinstecken wollen, sollten, müssten. Und das sind, glaube ich, 7 ECTS für diese Veranstaltung. Und das entspricht eben der Rechnung, die ich gerade gemacht habe. Also, warum mache ich das? Ich will Ihnen einfach, das Hauptsinn und Zweck heute, ich will Ihnen irgendwie sagen, setzen Sie sich nicht rein, hören das Ganze an und denken, es kommt irgendwann die Erleuchtung. Sondern das ist wirklich was, womit Sie sich auseinandersetzen müssen. Und dafür brauchen Sie einfach Zeit. Und es ist auch nicht schlimm. Gut, Sie bekommen bei uns Punkte für ein Übungsblatt und wir gucken am Ende des Semesters, haben Sie über alle Übungsblätter hinweg 60% der Gesamtpunkte bekommen. Das ist ein sehr perfider Trick, weil Sie damit nie sicher sein können, ob Sie sie schon haben. Weil wenn wir dem ersten Übungsblatt 10 Punkte vergeben und dem zweiten auch, dann wissen Sie nicht, ob das letzte Übungsblatt vielleicht 150 Punkte wert ist. Also, solche Späßchen machen wir natürlich nicht, ja, aber also wir bilden die Summe und gucken, wie viel es einfach. Und nochmal, diese 60% Punkte, das soll keine Prüfungsleistung sein, sondern wir würden Sie gerne motivieren, sich jede Woche irgendwie damit auseinanderzusetzen. Das ist die Idee. Und es geht uns nicht darum zu sagen, falsch, ja, sondern versuchen Sie sich irgendwie seriös damit auseinanderzusetzen. Eine beliebte Frage an dieser Stelle ist immer noch, zählen diese Bonuspunkte eigentlich auch für die Zweitklausur? Und die Antwort darauf ist ja, die zählen da auch. Und sie zählen sogar vor der Feststellung der Bestehensgrenze. Was ich damit meine ist, wir machen eine 100-Punkte-Klausur. Sie brauchen 40 Punkte, um bestehen zu können. Wenn Sie 5 Punkte aus den Übungsblättern haben, brauchen Sie noch 35 Punkte, um bestehen zu können. Wir machen das deswegen so locker, weil die Leute, die die Übungsblätter gemacht haben, haben in aller Regel deutlich mehr als 35 Punkte. Und diejenigen, die die Übungsblätter nicht gemacht haben, haben in aller Regel deutlich weniger als, ich sag mal, 20 Punkte. Deswegen sind wir da so großzügig. Eine weitere Frage an dieser Stelle ist, zählen diese Bonuspunkte auch für Klausuren, die ich dann im Jahr 25 schreibe? Und da ist die Antwort nein, natürlich nicht. Sondern wenn Sie dann nochmal die Klausur schreiben möchten, dann müssten Sie mit dem dann aktiven Dozenten irgendwie was Neues aushandeln. Mein Rat ist, machen Sie die Klausuren in der Reihenfolge, die Ihr Curriculum vorsieht. Also es ist wirklich nicht clever zu sagen, PC1 oder in dem Fall hier Quantenchemie, das fand ich jetzt irgendwie zu schwierig, das schiebe ich mal nach hinten und dann machen Sie irgendwann Ihre Bachelorarbeit und stellen dann fest, Sie brauchen noch diese Quantenchemieprüfung und das ist für alle Beteiligten sehr, sehr schwierig und unangenehm. Machen Sie die im richtigen Rhythmus. Wenn Sie sagen, Sie schaffen das nicht, das ist auch nicht schlimm, dann verlangsamen Sie den Rhythmus. Sprechen Sie mit der Studienberatung, überlegen Sie, wie Sie statt 6 Semester das Ganze auf 8 Semester geschickt aufteilen. Das ist prima, ist gar kein Problem, aber versuchen Sie nicht klüger als das System zu sein, indem Sie die Reihenfolge der Klausuren verändern. Das ist wirklich keine gute Idee. Was haben Sie noch an Fragen? Also was vielleicht auch noch ein Punkt für Sie ist, ich werde die Vorlesung jeweils beginnen mit einer kurzen, also etwa 15-minütigen Wiederholung, damit Sie nochmal einen Eindruck haben, was fand ich beim letzten Mal das Wichtige, und um Ihnen noch eine Chance zu geben, Fragen zu stellen. Oder mit anderen Worten, ich bettele um Ihre Fragen. Wenn ich Ihre Fragen nicht bräuchte, dann könnte ich Ihnen den Stream vom letzten Jahr zur Verfügung stellen und Sie könnten sich den angucken und wir bräuchten nicht zu interagieren. Aber es ist mir sehr, sehr wichtig, dass Sie Fragen stellen. Und wir haben mit unserem schon genannten Team, mit unserer Instructional Designerin auch schon darüber gesprochen. Wir hatten ein Semester mal, wo Sie die Chance hatten, anonym Fragen über ein Online-Tool zu stellen. Wir sind davon wieder abgekommen, weil wir es dann doch ein bisschen affig fanden. Ja? Also stellen Sie bitte Fragen. Und wenn Sie eine Frage haben, dann gehen Sie davon aus, dass Sie nicht die einzige Person in dem Raum sind, die diese Frage auch hat. Und seien Sie die Person, die sich traut, sie zu stellen. Was haben Sie denn montags vor dieser Veranstaltung schon? Mathe 2? Mhm. Sie werden feststellen, dass wir ziemlich viel Mathematik brauchen. Eine der wichtigen Operationen an Mathematik, die wir brauchen, ist die Fourier-Transformation. Das ist uns so wichtig, dass wir mit den Mathematikern abgesprochen haben, dass die nicht die Mathematik unterrichten, sondern das mache ich. Was den Nachteil hat, dass es vielleicht nicht in dieser, ich weiß nicht, entrückten Schönheit der Mathematik präsentiert wird, aber einfach so, dass Sie damit was anfangen können. Und ansonsten werden Sie einfach feststellen, wir brauchen ein bisschen mathematische Operationen, ein bisschen mathematisches Grundkenntnis. Und Sie werden heute, wenn Sie sich das erste Übungsblatt angucken, feststellen, wir steigen da noch mal so ein bisschen ein, das, was Sie da brauchen. Ich glaube, wir haben ein bisschen was zu trigonometrischen Funktionen auf dem Übungsblatt und was zu komplexen Zahlen. Das ist einfach eine Art der Beschreibung, die wir sehr, sehr häufig anwenden werden. Und da wollten wir noch mal gucken, dass wir Sie da auf Stand bringen, wenn Sie jetzt den Eindruck haben, komplexe Zahlen, war das was mit Brüchen oder um was ging es da? Dann wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich sowas auch noch mal kurz anzuschauen, damit Sie da nicht aufgrund von irgendwelchen mathematischen Feinheiten gleich den Anschluss verlieren. Okay. Ich müsste jetzt noch eine Dreiviertelstunde weiterreden. Haben Sie schon Hochschulsportkurse gebucht? Nein, keine Hochschulsportkurse. Ich würde Ihnen gerne ans Herz legen, also ich bin auch aktiv als Übungsleiter am Hochschulsport und ich biete Yachtsegeln an, nicht auf dem Bodensee, sondern in der Adria. Wenn Sie da Lust haben, dann gucken Sie doch mal in den Hochschulsportprogramm rein. Das kann ich sehr empfehlen. Es sind sehr, sehr viele Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler dabei. Ein großer Spaß. Also wenn Sie keine Fragen stellen, ich muss die ganzen Smalltalk-Themen bringen. Ist Ihnen aufgefallen, dass unser Gebäude kurz vorm Zusammenstürzen ist? Also ist es tatsächlich so, dass ja die Fluchtbalkone marode sind und deswegen sind die mit Sprießen abgestützt. Wir haben dafür eine Ausnahmegenehmigung, die aber nicht besonders lange gilt und deswegen werden wir jetzt versuchen müssen, dass wir diese Fluchtbalkone erneuern, was nicht einfach ist, weil das Gebäude, als es gebaut wurde, diese ganze umgebende Terrasse nicht hatte. Die ist erst danach gebaut. Das heißt, wir kommen nicht mit einem Kran ans Gebäude ran. Wir müssen also mit einem großen Auslegerkran arbeiten und die Balkonelemente einzeln abnehmen. Und die Expertinnen und Experten gehen von einer Bauzeit von etwa 2,5 Jahren aus zur Erneuerung der Fluchtbalkonanlage. Noch nicht ganz geklärt sind die Fragen des Denkmalschutzes an dieser Stelle. Ihnen ist bestimmt aufgefallen, horizontale Lamellenstruktur der Gesamtuniversität, wenn Sie vom Hockgraben hochgucken, da kann man jetzt nicht einfach irgendwas machen. Wir hatten das ähnliche Problem, als es um die Solarzellen auf den Dächern ging. Wir wollen ja auf keinen Fall den zinnenartigen Charakter der Dachlandschaft verschandeln. Gut. Also Sie sehen, ich krame mühsam nach Themen, um Ihnen nochmal die Chance zu geben, irgendwas rückzufragen. Aber wenn Sie das nicht möchten, dann wäre mein Vorschlag, wir vertagen uns auf den Freitag und würden dann am Freitag relativ schnorkellos einsteigen mit erstens klassische Wellen. prima. Wenn Sie bis dahin irgendwie noch was experimentieren wollen und Sie liegen in der Badewanne, plätschern Sie noch mal ein bisschen mit Ihrer Hand, lassen Sie wellig in die Badewannenrand laufen, gucken, was passiert und so weiter und so weiter. Dabei viel Spaß, schönen Tag noch.